Text heute aus dem Propheten Micha. Der in den Losungen eigentlich angegeben ist aus dem Hohen Lied, ist doch etwas merkwürdig. Von daher dachte ich mir, ach ja, der Wochenspruch ist einfach sinnvoll. Und von daher möchte ich ihn mit euch lesen und dann miteinander einfach ein wenig beschauen. Micha 6, die Verse 6 und 7 und 8. Wer in seiner Bibel das mitlesen möchte, möge das gerne tun, denn ich habe Hoffnung für alle als Übersetzung. Aber es ist schon interessant, ich werde auch während der Predigt so ein bisschen vergleichen zwischen den einzelnen Übersetzungen, weil man merkt, das, was da, es ist dir gesagt, oh Mensch, dann doch die eine oder andere Übersetzung versucht, das nachzuempfinden, was da steht. Und man kann da doch immer nur ein Wort dahin schreiben und dann muss man einfach mal gucken, ob das so sinnvoll ist. Ihr fragt, womit sollen wir vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was sollen wir ihm bringen, wenn wir uns vor ihm niederwerfen? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer auf seinem Altar verbrennen? Können wir ihn damit erfreuen, dass wir ihm Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringen? Sollen wir ihm unsere erstgeborenen Söhne opfern, damit er unsere Schuld vergibt? Lass noch mal den Text vorher dran. Dankeschön. Das entsetzt einen auf der einen Seite. Sollen wir unsere erstgeborenen Söhne opfern? Und auf der anderen Seite ist das ja schon noch eine Frage, wo man, also wenn zu mir Menschen kommen würden und sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Das ist ja fast eigentlich eine Erweckung. Wenn man Apostelgeschichte 2 sich anhört und durchliest, das ist ja genau das, was in Jerusalem passiert ist. Was sollen wir denn jetzt tun, liebe Brüder? Weil Gottes Geist eben da mächtig handelt und in die Herzen hineinspricht. Eigentlich ein Stückchen Erweckung. Ich spüre, dass Gott handelt und ich möchte, wie soll ich denn? Wie soll ich denn jetzt zu ihm kommen? Was können wir denn jetzt tun? Und Petrus hat ja dann eine Antwort. Bekehre sich jeder und lasse sich taufen und so weiter und so weiter. Eigentlich könnte man ja sagen, das ist ja eine wirkliche Erweckung, wenn Menschen so fragen. Möglicherweise ist es auch ein Stückchen. Zeichen einer Bekehrung, eines Aufbruchs. Ich habe mir beim Durchlesen nicht ganz verkneifen können, zu überlegen, ist da nicht auch ein bisschen Ironie mit bei? Tausende von Ziegen und Strömen von Olivenöl. Hast du denn so viel? Ist das wirklich ernst gemeint? Meinst du das wirklich? Und auch dieser letzte Satz, sollten wir unsere erstgeborenen Söhne alle opfern? So ein kleiner Unterton ist da ja, wo man sagt, na, was soll das denn? Gut, es ist Altes Testament, es ist der alte Bund, man hat in dieser Zeit so auch gehandelt. Und das ist ja auch der Grund, warum die Propheten ganz mächtig Israel anklagen, weil sie eben ihre Kinder den Göttern, anderen Göttern eben, auf den Altären geopfert haben. Man kann das ja fast gar nicht verstehen, wie können Eltern sowas tun? Das haben selbst die Könige gemacht. Ihre Kinder geopfert. Micha hatte, ist nicht immer ganz leicht, Micha von Moreshet, so heißt er ja, kommt ja aus der Stadt Moreshet, er hat harte Kritik geübt in den Kapiteln vorher und danach und das hat ihm beinahe das Leben gekostet. Er ist etwa zur gleichen Zeit wie Jesaja, einige Könige in Israel, Hiskia zum Beispiel ist parallel zu ihm, hat gelebt in den Jahren 750 bis 690 vor Christus und hat die Eroberung von Samaria erlebt in Jerusalem und hat dann erlebt, dass die Assyrer Jerusalem nicht erobern können, sondern zurückgeworfen werden. Das ist ja offensichtlich ein Handeln Gottes, dass da 180.000 Soldaten der Assyrer sterben in der Nacht, weil der Todesengel durch ihre Reihen geht und sie dann abziehen müssen und so weiter und so weiter. Das heißt also, Gott hat den Dienst von Micha und von Jesaja und auch die Bekehrung des König Hiskias wirklich angenommen, ernst genommen. Vielleicht ist auch diese besondere, wie sollen wir denn jetzt Gott gegenübertreten, wenn er sowas an uns getan hat? Vielleicht ist diese Reaktion auch eine Reaktion auf genau diese Situation. Wie sollen wir denn jetzt Gott begegnen, wenn er sowas getan hat? Auch sowas könnte man vermuten und denken. Ein gewisser Erfolg. Jeremia 26, Vers 19 nimmt Jeremia 150 Jahre später auf diese Situation Bezug, dass Micha von Moreschet das so gesagt hat und auch von Gott gesegnet wurde und eben nicht getötet wurde, sondern die Leute haben sich bekehrt. Ist das nicht eine Reaktion frommer Menschen? Dass man eine besondere Tat für Gott tun möchte. Herr, wenn du mir das und das und das tust, schenkst, gibst oder mich da rausholst oder mich befreist oder was auch immer, dann bin ich bereit, irgendwas Großartiges für dich zu tun. Vielleicht ist das auch eine Reaktion eines frommen Menschen, so zu reagieren, durch die Zeiten der Welt hindurch. Immer stehen wir in dieser Situation. Herr, wenn du mir das und das gibst, dann mache ich aber für dich, dann werde ich Missionar oder Mönch oder irgend sowas. Irgendwas ganz, Ströme von Olivenöl. Ja, Ströme von Olivenöl kann man im Tempel gebrauchen. Allerdings bei den vielen Öllampen, da muss man schon einiges reinkippen. Einjährige Rinder, das sind natürlich wertvolle Rinder. Das heißt, das sind die Rinder, die ein Jahr überlebt haben. Das heißt, in Israel im Sommer knallige Hitze, die das überlebt haben. Oder es kann in den Bergen von Jerusalem dann auch schon mal schneien. Das heißt, die das alles überlebt haben. Einjährige Rinder sind eigentlich das Wertvollste, was es gibt. Sie werden jetzt geschlechtsreif, haben die Härte des Landes überlebt. Also das ist schon was. Was soll ich tun für Gott? Und die Größenordnung der Opfer ist schon beeindruckend. Hat Gott Gefallen an dem und an dem oder an dem oder an dem? Was soll ich machen? Gott ist groß und heilig, ja, und deswegen eine besondere Tat. Und die Frage, die dahinter steht, ist ja schon auch eine besondere Tat. Und dann bist du ihm wieder los, oder was? Tausende von Strömen Olivenöl und dann soll mich Gott aber auch wieder in Ruhe lassen, denn dann habe ich ihm gegeben, was er braucht und er hat mir gegeben, was ich brauche und dann ist auch wieder gut. Ist das so die Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen? Ich bin bereit, irgendwas Großartiges zu tun und dann lebe ich aber auch wieder, wie ich will. Denn Gott hat ja das gekriegt, was er wollte. Er soll sich auswählen, nicht so wie im Supermarkt, das oder das oder das. Und dann soll er sich das nehmen und dann muss ich gucken, wie ich dann weiterlebe. Aber ich lebe dann halt eben auch wieder auf meine Art und Weise weiter. Das ist ja doch auch die Gefahr bei so einer großen Tat, dass sie dann einmalig ist, einmalig bleibt. Gott kriegt das und dann soll er auch den Mund halten. Und dann kann er wieder irgendwas machen. Ich hatte ja genügend Menschen, an denen er so handeln kann und mich soll er in Ruhe lassen. Also das ist so ein bisschen diese Gefahr, die dahinter steht. Eine großartige Tat und dann ist aber auch gut. Wenn jemand zu dir kommt und fragt, wie soll ich jetzt mit Gott reden? Wie soll ich jetzt mit Gott handeln? Was würdest du jetzt sagen als Prophet? Wenn jetzt jemand zu dir käme und sagt, Mensch, ich merke, da ist irgendwas und wie mache ich das denn jetzt mit Gott? Was würdest du denn sagen? Was macht man dann so mit Gott? Was würde man denn so machen müssen? Würden wir nicht sagen, ja, du musst jetzt mehr beten und mehr Bibel lesen und du musst längere Gottesdienste feiern oder musst mehr irgendwas machen? Was würde man denn da so sagen, wenn so jemand fragt, was muss ich denn mit Gott machen, wenn er so mit mir reden soll oder getan hat oder mich befreit hat von den Assyrern oder was auch immer da gewesen ist? Wie würdest du dann reagieren und antworten? Würden wir nicht sagen, ja, du musst mehr beten? Wir würden ja auf der religiösen Schiene, sag ich mal, auf der Schiene des Glaubens reagieren. Du musst mehr beten. Mehr beten ist immer gut. Du musst mehr Bibel lesen. Mehr Bibel lesen ist auch immer gut. Du musst mehr in den Gottesdienst gehen, musst mehr in längere Gottesdienste gehen, musst zweimal am Sonntag im Gottesdienst gehen. Wir würden ja immer diese Frage nach dem, du musst mehr tun. Und deswegen auch diese Reaktion, reichen denn Tausende von Strömen Olivenöl aus? Ist das die Reaktion, die wir haben, du musst mehr machen? Das, was Micha antwortet oder was Gott durch den Propheten antwortet, wenn man dann das sich mal anschaut mit all diesen Fragen, was würde ich denn so tun, wird es interessant. Und das möchte ich gerne mit euch jetzt lesen, wenn du den nächsten Text drauflegst. Nein, der Herr hat schon längst gesagt. Ich bin da stecken geblieben, unter anderem an der Stelle auch stecken geblieben. Gott hat schon längst geredet. Das ist schon eine interessante Akzentuierung an dieser Stelle, an diesem Prophetentext. Du musst nicht lange, wer weiß, wo es auf Spezialwegen suchen, wie Gott der Herr wohl reden wird oder so irgendwas. Gott hat schon längst geredet. Mach's dir doch nicht so schwer. Mach aus dem Glauben noch nicht irgendeine Spezialsache, sodass nur Spezialisten da irgend mit einem Spezialschraubendreher dann rumdrehen können und dann öffnet sich der Glauben oder irgend sowas. Mach es doch nicht kompliziert. Gott hat schon längst geredet, du weißt es doch. Mach den Glauben nicht komplizierter, als er ist. Gott hat schon längst gesprochen. Und nimm das so an und nimm das so auf. Und was er fordert, ist das, was gut ist. Auch das wüssten wir, was gut ist, wo sich ein Leben, ein gesegnetes Leben daraus entwickelt. Haltet euch an das Recht, begegnet dem anderen mit Güte, lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Eigentlich steht da im Hebräischen sogar mit eurem Gott, also so eine Art Nachfolge. Also nicht nur vor Gott, vor dem Angesicht Gottes, sondern mit ihm zusammen, eigentlich eher wie im Neuen Testament, mit Jesus mitgehen, also mit ihm leben. Haltet euch an das Recht. Luther übersetzt tatsächlich, haltet das Wort Gottes. Das ist ja auch richtig. Das Wort Gottes halten, so nach dem Gebote halten, halte sie alle. Aber das ist nur bedingt richtig. Mishpat ist Gerechtigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Eigentlich, wenn jemand ein Gerechter ist, dann hält er nicht nur 10 Gebote und dann ist auch gut, das 11. hält er schon nicht mehr oder wie. Wenn jemand ein Gerechter ist, dann geht es um eine ganze Existenz, um ein Leben und einen Lebensstil. Nicht nur um einzelne Gebote abgehackt im Leben irgendwo verteilt, sondern es geht um einen Lebensstil, um einen Menschen, der gerecht ist. Und wenn der redet, dann kann man sich an sein Wort halten. Ein Gerechter. Was ist Gerechtigkeit? Gibt es Frieden ohne Gerechtigkeit? Gibt es Freiheit ohne Gerechtigkeit? Wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, was hat denn Gerechtigkeit für Auswirkungen, merkt man, das ist eine Grundaussage, ein Bauplan für ein ganzes Leben, für eine ganze Gesellschaft eigentlich. Es gibt keinen Frieden in einem Volk ohne Gerechtigkeit. Das merken wir an vielen Stellen. Es gibt keine Freude, es gibt kein Miteinander, keine Gemeinschaft ohne Gerechtigkeit. Wenn ich mit jemandem zusammenlebe, der permanent sich an meinem Portemonnaie zu tun, nicht? Na klar, du sollst nicht klauen, du sollst nicht stehlen, auf jeden Fall. Aber es geht ja um mehr. Und wenn ich mit jemandem zusammenlebe, der ungerecht ist, dann gibt es weder Frieden noch Gemeinschaft, noch Vertrauen, noch all das. Gerechtigkeit ist ein Bauplan des Lebens. Das heißt, wir fragen, oder hier die Leute, die Micha damit konfrontieren, fragen nach einer großen Tat. Und Micha antwortet mit einem Lebensstil. Antwortet damit, du sollst dich verändern, du sollst als Mensch leben, der gerecht ist. Und nicht nur die Menge, nicht, ab 10 Rindern kommt man in den Himmel oder sowas. Nicht? Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Antwort, die Gott geben möchte. Und auch wenn du deinen erstgeborenen Sohn opferst, ist es nicht das, was Gott will. Wir gehen manchmal so mit Gott um, dass wir sagen, Herr, was soll ich dir jetzt geben? Und dann lass mich wieder in Ruhe. Und Micha antwortet, Gott will dein ganzes Leben. Gerecht zu leben. Halte dich an den Bauplan, wie Gott Mensch und Gesellschaft geschaffen hat, denn ohne Gerechtigkeit kann man nicht zusammenleben. Ohne dass man aufeinander zugeht und gerecht miteinander umgeht, sich aufeinander verlassen kann, kann man keine Gemeinschaft, kann man kein Leben, keine Gesellschaft führen. Die Frage, die hier steht, ist, was soll ich tun? Und Micha antwortet, ihr als Volk. Offensichtlich hat Gott eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Volk im Blick. Nicht nur, was du siehst, was du empfindest und wie du irgendwas geben kannst. Es ist ja durchaus richtig, dass ich vor Gott bin, dass ich mit Gott lebe. Das ist ja sehr singulär und auf mich selber bezogen. Die Antwort hier heißt aber, ihr als Volk. Das heißt, es ist eine Antwort auf die Gemeinschaft eines Volkes. So wie ich auf Menschen zugehe, das möchte Gott verändern. So wie ich mit anderen Menschen zusammenlebe, das möchte Gott verändern. Kann man sich auf dich verlassen? Bist du jemand, der kein Irrlicht ist, der nicht einfach sowas wegnimmt und so weiter und so weiter? All diese Dinge. Bist du jemand, auf dem andere vertrauen können und dem sie sich anvertrauen können, Gerechtigkeit. Begegnet anderen mit Güte. Hoffnung für alle versucht das mit Güte, mit dem Wort Güte. Gute Nachricht übersetzt, erweist einander Gutes. Luther übersetzt, Liebe üben. Es steht da Chesed, also Treue. Gemeinschaftstreue. Zu jemandem stehen, vielleicht sogar, wenn es zu meinem Nachteil ist. Und wenn ich ein Wort gegeben habe, dann stehe ich dazu, dann bin ich treu zu meinem Wort und zu dir, denn dir habe ich mein Wort gegeben und verändere das nicht, auch wenn es mir zum Nachteil wäre. Auch diese Antwort geht in Richtung Gemeinschaft. Geht in Richtung, wie funktioniert das Miteinander? Also nicht, was kann ich für eine große Tat tun und dann kann mich Gott wieder in Ruhe lassen, sondern es geht um einen Lebensstil. Es geht darum, dass wir mit Gott leben, dass wir in seiner Seite sind. Treue, Gemeinschaftstreue. Dass ich für die Gemeinschaft, für die Familie, für das Volk, für den Stamm, zu dem ich gehöre, alles tue, was ich kann. Also sozusagen meine Familie oder meine Sippe, zu der ich gehöre, nicht nur als Steinbruch verwende, was könnte ich von dem und dem, von Opa und Oma und so weiter noch mitnehmen in mein Leben, sondern wir sind miteinander und was kann ich in die Gemeinschaft einbringen? Treu sein, Gemeinschaftstreue, mich einbringen. Wo kann ich hilfreich sein für den Stamm, zu dem ich gehöre? Und auch das ist ja ein Lebensstil. Diese Fragestellung, wie kann ich für den anderen ein Segen sein, ist ja eine Lebensstil. Lebenseinstellung, ein Lebensstil und nicht nur eine große, besondere Tat und dann können sie mir alle wieder im Mondschein begegnen oder so. Sondern es geht ja da tatsächlich, dass offensichtlich ein ganzes Leben verändert werden soll, ein Lebensstil, eine Herzenshaltung. Da soll ein Mensch Gottes entstehen. Aber nicht so kompliziert, als dass wir es nicht wüssten, wie es geht. Es ist dir schon längst gesagt, oh Mensch, was gut ist. Mach es mal. Mach es mal. Das steht hier. Lebt in Ehrfurcht vor Gott. Das Wort Ehrfurcht steht eigentlich gar nicht da. Ist sicherlich gemeint, aber es steht Demut da, Zenah. Wenn ich demütig bin vor Gott und sicherlich auch vor den Menschen, habe ich Ehrfurcht vor der Herrlichkeit Gottes? Ja, natürlich. Ich habe mir gedacht, wenn ich diese drei Worte jetzt mal so vergleiche, ist es etwa 2:1. Zwei Sachen, die in Richtung Mensch gehen, Mitmensch, Nächster gehen und einer in Richtung Gott. Und die Frage war ja eigentlich, wie muss ich Gott begegnen? Und wir würden sagen, musst mehr beten und mehr Bibel lesen und so weiter und so weiter. Und hier wird gesagt, fang mal an mit einem gerechten Lebensstil. Zwei Aussagen von diesen drei Aussagen gehen in Richtung Gesellschaft, in Richtung Volk, in Richtung Gemeinschaft. Wir würden im Neuen Testament sagen, in Richtung Gemeinde. Und einer geht in Richtung Gott. Aber Demut ist ja auch etwas, was in einer Gemeinde sehr sinnvoll ist. Miteinander demütig umgehen. Auch das ist ja nicht ganz raus von diesem Thema, wie gehe ich mit Menschen um. Also die Frage ist, wie muss ich mit Gott umgehen? Und die Antwort ist, versuchen mit deinem Nächsten klarzukommen. Das ist schon interessant. Das hätte ich so nicht geantwortet. Als Pastor hätte ich auch gesagt, du musst mehr beten, Bibel nicht. Klar, natürlich. Die frommen Sachen, da musst du mehr tun. Und die Antwort heißt, versuch mal Mensch zu sein. Versuch mal auf Menschen zuzugehen. Versuch ihnen mal zuzuhören. Versuch mal Gemeinschaft zu haben. Versuch. Und zwar so, dass du ein gerechter Mensch. Wie gehst du mit Menschen um? Schnauzt du sie an? An der Stelle die Antwort zu erwarten, hätte ich eigentlich nicht. Ich hätte was anderes erwartet, dass Gott da anders redet. Er antwortet mit dem Hinweis auf den Bauplan des Lebens, wie wir miteinander klarkommen, wie wir als Menschen miteinander klarkommen. Und ohne Gerechtigkeit gibt es all die Folgeerscheinungen, Frieden und Freude und all diese Sachen, Vertrauen, Gemeinschaft gibt es nicht. Gerechtigkeit. Treue zueinander, treu sein, auch wenn Gemeinschaft mühevoll ist. Treue ist ja nicht etwas, wo die Waage ist, habe ich genug davon oder kriege ich zu wenig. Nicht? Es gibt Situationen in Gemeinde, es gibt Situationen in der Gemeinschaft mit den Kindern, in der Ehe, wo ich vielleicht den Eindruck habe, ich kriege zu wenig und so weiter. Wenn dann jedes Mal die Frage der Treue auf dem Spiel stünde, würden wir auch sagen, nee, das ist aber keine Treue. Treue ist doch unabhängig von dem, was ich habe, was ich kriege. Wir sind doch in Gemeinde oder Gemeinschaft nicht nur wie beim Einkaufen, kriege ich für mein Geld genug. Und das macht dieses Wort ja deutlich. Treue ist was anderes. Gemeinschaftstreue ist nicht, was kriege ich, sondern was kannst du einbringen. Deswegen ja auch diese Zettel, die wir da drauf stehen haben. Was bist du bereit einzubringen in eine Gemeinde? Und plötzlich wird dieser Predigtext sehr aktuell, sehr real. Wenn wir danach fragen, kriege ich genug? Steht immer mal wieder, auch jetzt gehe ich, jetzt habe ich nicht genug, woanders kriege ich mehr. Und von daher ist das schon die Frage, sollen wir tausende von Ströme, Olivenöl und so weiter, ja, wenn du sie hast, bring sie mit, klar. Aber darum geht es ja nicht. Du sollst verändert werden, du sollst neu werden, du sollst ein Gerechter vor Gott, vor Gottes Angesicht, aber vor allen Dingen, im Hebräischen steht da das Wort ihm, also mit Gott. Und wenn ich mit Jesus gehe, dann bin ich natürlich vor seinem Angesicht, aber vor allen Dingen bin ich dann Nachfolger oder mit ihm mitgehe, nicht Mitläufer, aber jemand, der an seiner Seite geht, der Gemeinschaft mit ihm hat. Natürlich geht es darum, das Wort Gottes zu halten. Wo kriege ich denn die Maßstäbe her, dass ich weiß, wie ein Gerechter handelt? Natürlich lese ich das in den 10 Geboten und in anderen Geboten, ja klar. Aber es geht nicht darum, um diese Gebote abzuarbeiten, sondern es geht darum, um ein Mensch zu werden in der Gegenwart Gottes, ein Gerechter, einer, der treu ist, auf den man sich verlassen kann. Solidarität. Ich habe mir gedacht, bei der Vorbereitung, das ist ja wie bei der Gewerkschaft. Solidarität und... Aber so ein Stück weit in diese Richtung ist das schon auch. Solidarisch zu anderen zu sein, treu dazu zu stehen, zu wissen, wo der Heimathafen ist, das ist so ein Stück weit das, was da mit drin steht. Glaube. Ja, der Glaube ist etwas zwischen dir und Gott alleine, im stillen Kämmerlein. Ja, das stimmt. Und da geht es darum, dass du betest und da geht es darum, dass du Bibel liest und dass du und so weiter. Ja, klar. Die Antwort hier an dieser Stelle ist, achte auf die Gemeinschaft, zu der du gehörst. Es ist nicht selbstverständlich. Offensichtlich 2:1 mindestens, ist es für Gott ein hoher Wert. Eure Gemeinschaft funktioniert nicht ohne Gerechtigkeit. Eure Gemeinschaft funktioniert nicht ohne Treue. Eure Gemeinschaft funktioniert nicht ohne, dass ihr Abstand nehmt davon, kriege ich genug zu fragen oder kriege ich zu wenig zu fragen. Denn dann bist du letztlich bei Aldi oder bei Lidl oder so irgendwas. Gemeinde ist mehr als Aldi und Lidl. Das macht dieser Predigttext deutlich. Es geht nicht nur um eine fromme Tat, die besonders groß ist, sondern es geht um einen Lebensstil. Und dann kommen viele andere Fragen. Ich habe sie alle ausgelassen. Wenn man anfängt nachzudenken über einen Prophetentext, landet man bei Antworten, die man so vielleicht gar nicht erwartet hätte. Und dem auszuhalten, sich dem zu stellen, ist schon eine ganz wichtige Sache. Es ist dir gesagt, o Mensch, was Gutes und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Luther. Jerusalemer, was gut ist, ward dir gesagt, o Mensch, und was Jahwe von dir fordert, nichts als Recht tun, die Güte lieben und in Dienmut wandern mit deinem Gott. Jerusalemer. Gute Nachricht, der Herr hat euch wissen lassen, was er von euch erwartet. Achtet auf das Recht, erweist einander Gutes, tut nichts ohne euren Gott. Und hier Hoffnung für alle. Nein, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Lasst uns miteinander beten und Gott Antwort geben. Ich möchte das Gebet dann abschließen.